Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Er ist gebürtiger Speyerer, arbeitete als studierter Jurist bei der Agentur für Arbeit in Karlsruhe. Seit 2016 ist er Abgeordneter im Baden-Württembergischen Landtag und seit 2021 Vizepräsident des Landtages. Er lebt zusammen mit seinem Lebensgefährten in Schwetzingen. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Born.
Hallo, schön hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir miteinander Zeit haben für einen Podcast. Jetzt hast du vielleicht gerade schon einen Moment rausgehört, ich habe gezögert. Es geht nämlich um die Ansprache. Und jetzt sage ich zwei Takte für unsere Hörer und Hörer, damit die nicht verwirrt sind. Normalerweise grüße ich nicht einfach, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, den Vizepräsidenten, sondern spreche ihn per Sie an. Jetzt haben wir beide aber in unserem kurzen Vorgespräch eine Gemeinsamkeit festgestellt, von der wir zuvor gar nichts wussten. Ich habe schon erwähnt, er war Mitarbeiter in der Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler. BBAH ist, glaube ich, das
genau.
Kürzel.
Ich glaube, das Kürzel hat sich verändert, aber das ist bei der Arbeitsagentur schon immer so.
Ja, daran kann man aber sehen, dass ich da nicht mehr ganz auf der neuen Spur bin, aber ein bisschen den Hintergrund habe. Ich war nämlich auch mal bei der Arbeitsverwaltung, allerdings in Pforzheim. Pforzheim und Karlsruhe haben immer eng zusammengearbeitet, gut kooperiert. Warum erzähle ich das? Kolleginnen und Kollegen, die miteinander in der Agentur für Arbeit arbeiten, die duzen sich. Und deshalb hat mir der Daniel Born vor Gesprächsbeginn das Du angeboten. Na, und da habe ich nicht Nein gesagt. Also ab sofort das Du. Das
sehr gerne.
Habe ich das so richtig gesagt?
Sehr, sehr gerne.
Wunderbar. Daniel, mal ganz allgemein. Im Landtag, wie sieht es da gerade aus? Was steht an? Was geht ab parlamentarisch?
Wir haben momentan tatsächlich einiges an Gesetzesarbeit auf dem Tisch. Ich mache mal ein Beispiel. Es steht an nochmal eine Novelle im Bereich Landesbauordnung. Da geht es um Digitalisierung. Und damit auch ein Stück weit darum, mehr Zugänge zu schaffen. Das ist die klassische Landtagsarbeit. Mhm. Große Themen für Baden-Württemberg sind natürlich der Transformationsprozess in unserer Wirtschaft. Wir wollen Industrieland bleiben, aber Industrie muss sich verändern. Mhm. Also muss sich Baden-Württemberg verändern. Mhm. Es geht um das Vorwärts und es geht darum, dass alle an dem Vorwärts teilhaben können. Ein inklusives Vorwärts. Das andere Megathema fürs Land ist natürlich immer auch Bildung und Betreuung. Ist für die Familien ganz wichtig.
Thema, wo du ja auch ein besonderes Anliegen hast. Und
absolut. Ich bin seit meiner Wahl in den Landtag im Bildungsausschuss und schwerpunktmäßig dort für die frühkindliche Betreuung zuständig, also 0 bis 6 Jahre. Und das ist jetzt ein Bereich, da sind wir massiv gefordert. Mhm. Ja, es fehlt das Personal an allen Ecken und Enden. Der Druck nimmt zu auf die Einrichtungen. Das heißt, viele, die dort arbeiten, sagen auch, es ist eigentlich ihr Traumberuf. Mhm. Aber sie wissen nicht, ob sie diesen Beruf noch in 5, 6 Jahren machen werden.
Oder ob es mehr Albtraum ist als Traumberuf.
Ja, klar.
Daniel, entschuldige, ich unterbreche nicht gerne an der Stelle, aber wäre für mich nachher nochmal ein extra Punkt, den wir vielleicht nochmal intensiver beleuchten und mich doch schon sehr interessieren würde, wo du da Defizite, aber natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten siehst. Ja, also ist nicht vergessen, würde nämlich gern auf deine Funktion, deine Aufgabe als, klar, Landtagsabgeordneter, aber doch noch mehr als Vizepräsident zurückkommen. da bist du ja schon auch ein personifizierter Repräsentant der parlamentarischen Demokratie, nach innen, aber noch mehr nach außen in meinem Verständnis. Und nun ist es ja so, allenthalben ist davon die Rede, dass sich Leute, Wählerinnen und Wähler, zunehmend nicht mehr auch vom Parlament nicht mehr vertreten fühlen. Wie ist denn deine Wahrnehmung dazu und was machst du als Vizepräsident dagegen?
Das Parlament besteht aus 154 Abgeordneten. Und ich meine, das ist ganz klar, es ist eine demokratische Wahl, es ist eine freie Wahl. Und in den meisten Ländern der Welt würden sich die Leute danach sehnen, dass sie in einer Demokratie leben, wo sie so souverän über ihre Volksvertretung bestimmen können. Und trotzdem, wenn ich in die Reihen schaue, dann ist das vielfältige Baden-Württemberg dort nicht unbedingt widergespiegelt. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie fühlen sich alle Menschen vertreten in unserem Landtag, da ist es natürlich einmal eine Aufgabe von jeder Volksvertreterin, jedem Volksvertreter zu sagen, er schaut auch links und rechts, nicht nur aus seinem eigenen Erfahrungshorizont,
Jetzt links und
sondern
rechts nicht rein politisch
nicht
gemeint,
rein
sondern
politisch,
ganz
sondern
allgemein.
tatsächlich. Also wie geht er durch seinen Wahlkreis oder sie durch ihren Wahlkreis? Welche Gespräche werden geführt? Wer hat Zugänge zu der Abgeordneten, zum Abgeordneten? Und das ist zunächst mal eine Herausforderung für jeden und jede, der Abgeordnete sein darf. Aber natürlich muss es doch auch ein Spiegel dessen sein, wie vielfältig unser Land aufgestellt ist. Und wir haben zu wenig Frauen im Landtag. Das ist das, wo es als allererstes auffällt. Und wir haben beispielsweise auch zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Landtag. Und wir haben ganz sicher auch zu wenig Menschen im Landtag, die aus einer eigenen Erfahrung einer Körperbehinderung beispielsweise heraus ihren Erfahrungsschatz nehmen. Wir haben darum das Landtagswahlrecht auch geändert. Wir werden künftig über eine Listenwahl dafür sorgen, dass die Parteien hier auch ein Stück weit bei ihrer Liste mehr Verantwortung dafür übernehmen können, das vielfältige Baden-Württemberg dann auch im Angebot an die Wählerinnen und Wähler abzubilden.
Ja, ich danke dir, aber ganz ehrlich, jetzt habe ich ein bisschen doch die Diplomatie des Vizepräsidenten rausgehört, wenn ich gesagt habe, ich habe es jetzt nicht mit Zahlen belegt, aber ich glaube, wir wissen, was ich damit, wir beide mit meinen, dass allenthalben immer wieder zu hören ist, dass sich Menschen nicht vertreten fühlen, dann habe ich schon auch damit assoziiert, Leute, die mit dem Grundprinzip hadern, die sagen, ja klar, Demokratie ist toll und bin froh, in Demokratie zu leben, aber das Parlament, ich glaube, für den Bundestag gilt es noch mehr, vertritt uns gar nicht so richtig. Ja? Ich will jetzt nicht gleich sagen, es ist eine Kritik, die häufig von rechts außen kommt, gar nicht, aber es ist doch, es scheint durchaus fundamentaler zu sein, das Parlament in Frage zu stellen, also das vielleicht noch vor Jahren hatten. Ist das eine falsche Wahrnehmung, Einschätzung von mir oder wie würdest du es sehen?
Ich finde es auch berechtigt, ja, denn also Kritik gehört mit dazu. Und politische Prozesse zum Beispiel bei uns sind unheimlich kompliziert. Das liegt schon allein an den verschiedenen
Müssten die
Zuständigkeiten.
schlanker, weniger kompliziert gemacht werden, um Interesse zu wecken, stärker sich einzubringen, sich stärker mit dem Parlament zu identifizieren?
Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir mehr Teilhabe- und Teilgabemöglichkeiten schaffen müssen. Auch außerhalb des klassischen parlamentarischen Diskurses. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch richtig, wenn Abgeordnete natürlich im Land unterwegs sind und uns Rede und Antwort stehen, aber vor allem auch Impulse mitnehmen in die Debatte rein. Und ich finde es beispielsweise richtig, dass wir im Landtag selbst Formate geschaffen haben, um mehr BürgerInnenbeteiligung zu ermöglichen. Zum
Magst du ein Beispiel
Beispiel,
sagen?
ja,
Verzeihung.
absolut. Zum Beispiel haben wir, das nennt sich, ist eigentlich ein gruseliges Wort, es nennt sich Zufallsbürger. Also, weil wir sind ja alle nicht zufällig Bürger, ja,
Ja.
aber die Idee dahinter ist
Zufall.
zu sagen, naja, so eine Nominierung über eine Partei und eine Wahl,
Ja.
das sind ja alles immer auch so Auslesprozesse. Und wir wollen jetzt mal was machen, wo wir nicht so viel so viel Auslesprozesse davor hatten, sondern einfach sagen, wir ziehen ihn los. Und am Schluss haben wir eine zufällige Zusammensetzung, die aber ein Stück weit auch eine Repräsentation der Bevölkerung darstellt. Und das finde ich zum Beispiel mega spannend. Ich finde es mega spannend, dass im Bundestag jetzt hier über die Frage, wie wollen wir uns künftig ernähren, mit Zufallsbürgerinnen diskutiert wird. Und wir haben das im Landtag schon mal gemacht, bei einer ganz entscheidenden Frage, nämlich, was sollen eigentlich Politiker verdienen? Das ist doch viel besser, wenn es die Zufallsbürger entscheiden, als die Politiker selbst.
Spannende Geschichte. Und wir wissen ja auch aus anderen Ländern, ich denke so in Richtung skandinavische Länder, meine ich, wo es ganz, ganz gut funktioniert. Und die Sorgen, ja, sind die kompetent genug, sind die erfahren genug, hinterher gar keine Rolle spielt, weil die Ergebnisse, das, was da eingebracht wird, ja, Hand und Fuß hat. Ja. Finde ich interessant.
Also ich lebe das auch. Ich finde, generell geht es doch darum, dass wir müssen doch raus aus so einem Gedanken, dass hier der einzelne Superheld ist, die einzelne Superheldin ist, die die ganze Welt verstanden hat. Wir müssen Kompetenzen und Erfahrungen bündeln. Die Parlamente sind dafür ein ganz gutes Format. Haben wir über Jahrzehnte auch verfeinert und entwickelt. Uns kommen ja auch Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Aber das müssen wir doch in einer vielfältigen Gesellschaft noch ergänzen, um weitere Möglichkeiten. Und die Skandinavierinnen haben damit viel, viel gute Erfahrungen gemacht.
Ja. Vielleicht tun wir uns in Deutschland ein bisschen schwerer damit, aber es gibt erste Formen und vielleicht entwickelt sich es ja weiter. Ich würde jetzt gerne den Bogen zu spannen, an den Punkt, wo ich dich vorhin ganz kurz unterbrochen habe, aber es hat auch, glaube ich, mit dem Angesprochenen zu tun. Früh übt sich, verlernt sich, früh lernt man am besten, im Sinne auch von, ich gehe jetzt in Richtung Kindererziehung, frühkindliche Bildung und Erziehung. Ich bin, ich habe auch ein bisschen Erfahrung im Bereich Erzieher, Erzieherausbildung, Sozialberufler. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich da mal kurz in meine Unterlage reingucke, wenn man sich das Curriculum, also das, was Erzieher und Erzieher mit den Kleinsten, mit den Kids entwickeln sollen, dann steht ganz, ganz weit oben. Und man muss sich überlegen, das sind Kinder noch keine 5, noch keine 6, Demokratie einüben, demokratisches Lernen. Übrigens auch Inklusion, kommen wir nachher drauf zurück. Spannende Geschichte, will den Bogen jetzt spannen zu frühkindliche Bildung und Erziehung, ist, glaube ich, auch dein ganz besonderes Thema. Wenn man mal so ein bisschen reinguckt in deine Arbeit, Entschuldigung, kann man das immer wieder verfolgen, bei vielen Aktivitäten dabei, auch initiierend. Du hast vorhin schon eine Bemerkung dazu gemacht, aber vielleicht doch nochmal bitte pointiert. Wie beurteilst du im Moment die Lage und die Situation in diesem Bereich frühkindliche Bildung und Erziehung? Was läuft da gut, was weniger? Defizite, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten und Perspektiven. Viele Stichworte auf einmal, aber vielleicht kannst du ja drauf eingehen, bitte.
Also es gilt, für die Demokratie auf den Anfang kommt es an. Und das heißt, es kommt darauf an, wie die frühkindliche Bildung funktioniert, wie das klappt. Denn gebildet werden wir ab dem Tag unserer Geburt. Und ja, wenn du mich fragst, wie kommen wir voran, dann müssen wir schon mal sagen, wir waren wirklich erfolgreich. 2011 hatte Baden-Württemberg noch die rote Laterne, was den Ausbau von Kita-Plätzen angeht, was überhaupt die Möglichkeit für Familien anging, einen Kita-Platz überhaupt mal in realistischer Nähe zu finden und dann in dem zeitlichen Umfang, den man gebraucht hat. Und übrigens auch in der Qualität. Und da haben wir Erfolge gehabt. Aber jetzt merken wir eben, das reicht alles überhaupt gar nicht aus. Wir brauchen noch mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung. Wir brauchen mehr Personal in der frühkindlichen Bildung und wir brauchen mehr Plätze.
Mehr Qualität heißt gut ausgebildete Leute, Männer und Frauen, Erzieher und Erzieher, die mit Kompetenz und mit Herzblut an die Arbeit rangehen.
Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Bitte. Es ist ja nicht einfach mit den Kindern spielen oder neben den Kindern zu sitzen. Es ist die Kinder sich selbst mit Themen auseinandersetzen zu lassen, also getreu dem Motto von Montessori, sich der Welt zu offenbaren, Anreize zu setzen, gleichzeitig die Kinder nicht zu überfordern, den Kindern ihren Rahmen zu geben, aber gleichzeitig ihnen auch die Möglichkeit geben, den Rahmen immer deutlicher zu erweitern. All das braucht eine hohe Qualifikation. Das schöpft man nicht aus sich alleine. Und beispielsweise ein ganz konkretes Thema, wenn wir inklusiv denken, und das Schöne ist ja, Kinder denken inklusiv, dann wollen wir doch, dass es in unseren Bildungseinrichtungen auch gelebt wird. Das bedeutet, ich muss einerseits mit einer Antidiskriminierungsbrille unterwegs sein, ich muss andererseits mit einer Inklusionsbrille unterwegs sein und ich muss außerdem noch mit einer hohen Fachlichkeit unterwegs sein. Und all das braucht natürlich Qualifikation.
Setzt natürlich, aber jetzt greifen auch ein bisschen voraus, aber es ist spannend genug, da bleiben wir dran, setzt natürlich voraus, dass auch die Infrastruktur, die Voraussetzung des Equipment stimmt, und das gilt sicherlich nicht nur für Kitas und für darüber hinaus, die größeren, die Voraussetzungen müssen stimmen, um auch praktisch, handlungspraktisch inklusiv tätig werden zu können.
Also erstens mal ja, weil Inklusion ist ein Menschenrecht und dann ist es auch insbesondere ein Kinderrecht. Ja, das heißt, unsere Kitas müssen auch räumlich so aufgestellt sein.
Sind uns da einig, dass Inklusion ein Menschenrecht ist, Daniel?
Ja. Mhm. Ja, und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Mhm. Und Kinderrechte sind es auch nicht.
Mhm. Du weißt, es gibt welche, die sehen es kritischer, ne?
Ja,
du aber... Du sind dich da aber klar, ne?
Ja, natürlich. Es ist kein nice to have. Es ist DNA unserer Demokratie. Mhm. Und aber um nochmal auf die ganz konkrete Kita zurückzukommen.
Ja, bitte.
Und weil du vorher auch dankbarerweise angesprochen hast, die Demokratie. Also, wo finde ich zum Beispiel, dass Demokratie gelernt wird in der Kita? Demokratie bedeutet auch immer, begrenzte Ressourcen müssen verteilt werden. Das ist ein Aushandlungsprozess, den wir permanent haben und der beginnt in der Kita. In der Kita geht es los, dass bestimmte Spielgeräte in dem Moment nicht gerade von allen belegt werden können. Es braucht Aushandlungsprozesse. Da wird das schon mal gelernt. Aber ein anderes wichtiges Feld ist, dass Kita von Anfang an klar machen muss, Ausgrenzungsprozesse passen nicht zu einer Demokratie. Und wie soll ich denn damit umgehen, wenn jetzt beispielsweise eine Kita bereits durch ihre räumliche Gestaltung bestimmte Kinder ausgrenzt? Das hat keine Zukunft und das müssen wir überwinden.
Für mich nachvollziehbar. Gut, du hast das demokratische Prinzip einer Mangelsituation jetzt ein bisschen spielerisch ausgemacht, Spielzeug und so, und sich dann darüber einigen. Gut, vielleicht hätte man auch ein positives Beispiel formulieren können. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, jetzt einigen wir uns mal drauf, wer zugreift. Aber ich denke, ist mitgedacht und sicherlich auch berücksichtigt gewesen von dir. Ich würde gern, du hast auch selbst schon den Bogen geschlagen, von der frühkindlichen Bildung im Besonderen hin zur Inklusion im Allgemeinen kommen. Du hast dich positioniert, Inklusion ist Menschenrecht. Ich habe ja auf meinem Stichwortzettel Positionierung, hast du gemacht. Ich würde trotzdem noch eine Spur gern grundsätzlicher werden. Inklusion vom Stellenwert her, von der Einordnung her als politisches Projekt. Vielleicht um meine Frage noch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Wir haben die Emanzipationsbewegung, nicht nur die Emanzipationsbewegung der Frauen. Wir haben die Solidaritätsbewegung, jetzt sage ich auch mal gewerkschaftlichen Geschehen, politische Solidaritätsbewegungen, so als ganz große sozialpolitische, politisch-gesellschaftliche Projekte, Arrangements überhaupt. Ist Inklusion da irgendwie einordnenbar? Welchen Stellenwert kriegt Inklusion bei dir im Konzept vieler wichtiger Projekte?
Die inklusive Gesellschaft, die ja am Schluss in ihrer Konsequenz nicht nur eine Gruppe umfasst, sondern die von dem Grundgedanken ausgeht, dass alle Teil dieser Gesellschaft sind.
Kernidee der Inklusion.
Mhm. Und ich wiederhole nochmal, Teilhabe und Teilgabe. Gerade die Teilgabe vergessen wir so oft. Also sich auch einbringen zu können. Ich bin davon überzeugt und auch wenn ich beispielsweise als Landtagsvizepräsident durchs Land fahre, Termine mache, da auch ein Stück weit Botschafter des Diskurses bin und damit immer auch verschiedene Debattenbeiträge, die im Landtag gehalten werden, irgendwie widerspiegeln soll. Ich bin überzeugt,
auch parteiübergreifend.
Auch parteiübergreifend, ist meine Aufgabe. Mhm. Ja. Ich bin stolzes Mitglied der SPD, das ist auch bekannt, aber ich bin als Landtagsvizepräsident nicht nur von der SPD gewählt, sondern von allen Abgeordneten des Hauses, die ich in dem Moment auch repräsentiere und was ich auch gerne mache, denn das macht unsere Demokratie aus. Aber ich merke in allen Parteien eine Grundüberzeugung davon, dass wir den Menschen betrachten als in seiner Einzigartigkeit. Wunderbar. Klingt jetzt fast wie zu romantisch.
Aber ich mach's konkret.
In seiner Einzigartigkeit wunderbar. Und das heißt, jeder Mensch hat ein Talent, das er zeigen können soll. Und jeder Mensch hat eine Stimme, die gehört werden muss. Und jeder Mensch, egal welches Alter, egal wo er herkommt, egal welche Voraussetzungen er hat, jeder Mensch hat eine Hoffnung, die es wert ist, dass man sie teilt. Und wenn wir davon überzeugt sind, und ich merke, über die Parteigrenzen hinweg, wird diese Überzeugung geteilt in den demokratischen Parteien, dann müssen wir doch für eine inklusive Gesellschaft kämpfen, weil das eine schließt das andere sonst aus.
Daniel, mir gefällt, was ein Wunder, was du sagst. Es waren schöne, gute Worte, die auch auf grundlegendes Zielen für mich gut nachvollziehbar. Aber jetzt sag mir doch bitte, vor kurzem gab es wieder das Monitoring. Jetzt für die, die uns zuhören und nicht ganz so im Thema drin sind, kann man ja nicht unbedingt so erwarten. Es gibt immer wieder eine ganz bestimmte, auch internationale Beratungsstelle, die guckt, wie läuft es denn mit der Inklusion in den einzelnen Ländern. In den einzelnen Ländern, in denen die Behindertenrechtskonvention 2008, 2009 war es bei uns rechtlich verankert mit Rechtsansprüchen, im Bundestag verabschiedet wurde, auch die Landesparlamente haben entsprechend nachvollzogen. Da gibt es so eine Monitoringgruppe. Monitoring heißt ja da aufpassen, drauf gucken, kritisch wahrnehmen. Und das war vor kurzem und Deutschland hat mal wieder richtig schlechte Noten gekriegt. Und ganz besonders im Bereich der Bildung. Da rangieren wir hinter Ländern, wie ist jetzt nicht wertend gemeint, wie Estland oder auch andere Länder, wo man eigentlich denkt, Mensch, eigentlich haben die gar nicht so die Ressourcen, haben noch viel andere Dinge zu entwickeln, aufzubauen, haben es eigentlich schwerer als das reiche Deutschland und trotzdem kriegen wir miserable Noten. Und jetzt spreche ich mal, entschuldige, wenn die Frage so lang wird, aus dem Nähkästchen. Wir sind ja als Projektgruppe, die ich ja hier vertrete, ganz gut vernetzt mit anderen Projektgruppen, mit Akteuren im Bereich, nicht nur im rein politischen, der Inklusionsidee. Und da kriegen wir zunehmend gespiegelt, Mensch, jetzt 2008, 2009, so viele Jahre her, es ist was passiert, aber richtig viel nicht. Und jetzt kriegen wir dieses Monitoring reingeknallt. Es gibt einfach zu viele politische, wirtschaftliche, sonstige Entscheidungsträger, die nicht bereit sind, dieses Menschenrecht anzuerkennen. Und übrigens gerade im Bereich der Bildung und übrigens auch Baden-Württemberg, auch Rheinland-Pfalz und Nachbarland. Daniel, wie siehst du das? Was ist da los?
Ich möchte es jetzt nicht zu global machen. Wobei ein Gedanke ist mir dabei schon im Kopf.
Ja, bitte raus
damit. Wir haben und darauf, sag mal, das können wir ja auch als ein Erfolg bewerten. Wir leben jetzt zumindest in Westdeutschland seit 1949 in der Demokratie. Das bedeutet, wir haben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die Situation, dass man auf drei Vorgenerationen zurückblicken kann und sagen kann, auch was die gemacht haben, war gut. Und ich glaube, das hat die große Gefahr, dass wir in den vielen Bereichen, wo wir die Demokratie weiterentwickeln müssen, wo wir erkennen müssen, es ist eine Reise, wo man sich immer weiter nach vorne verbessern muss, dass wir dort ein bisschen zu viel Beton reingegossen haben. Weil wir uns da manchmal auch schwer tun, zu sagen, nein, das, was vor 20, 30, 40 Jahren war, war in vielen Bereichen gut, Aber in vielen Bereichen erfüllt es nicht das, was unsere Demokratie ausmacht.
Und das würdest du, wenn ich da kurz reingehen darf, beziehen auf Umgang mit Menschen mit Behinderung,
Anführungszeichen
Behindertenpolitik?
Absolut. Mhm. Wenn wir uns erinnern, was noch in den 50er Jahren beispielsweise gemacht wurde.
Ja, Exklusion.
Ja, das war alles reine Exklusion. Mhm. Und darum... Dieser wichtige Schritt zu einer inklusiven Gesellschaft, das ist nochmal vielleicht für ein Land wie unseres, das jetzt so eine lange demokratische Tradition hat, nochmal eine andere Herausforderung. Aber die Herausforderung muss man dann halt annehmen. Also deshalb, es ist maximal eine Erklärung, es ist keine Entschuldigung. Ja. Und wir haben jetzt 2009 die Konvention unterzeichnet. Wir haben 2023 und wir liegen in den Berichten immer noch ganz hinten. Mhm. Und lass es uns konkret machen, das sind 14 Jahre. Mhm. Also Eltern, die 2009 ein Kind bekommen haben, haben mittlerweile ihr Kind in der Sekundarstufe 2 und leben immer noch in einem Land, das nicht das erfüllt hat, was es bildungspolitisch 2009 versprochen
genau
hat.
Das so ist
verheerend.
Das. Genau so ist das.
Und deshalb finde ich, müssen wir uns all diese Sonderstrukturen nicht nur angucken, sondern wir müssen diese Sonderstrukturen als Brückenstrukturen verstehen, hin zu den Zielen, zu denen wir kommen wollen. Mhm. Und da müssen wir auch raus aus so einem Wettkampf. Hier hat jemand Inklusion gefordert und das heißt, er hat gleichzeitig eine Einrichtung oder eine Stelle abgeschafft, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern wir müssen all den Kompetenzen, die da sind, eine Verantwortung geben, hin im Bereich die Brücke zu finden zu der wirklich inklusiven Gesellschaft. Denn die Kompetenzen sind ja da. Und dann müssen wir vor allem den Bereich, den inklusiven Bereich, entsprechend mit Stellen, mit Mitteln so hinterlegen, dass er auch wirklich genutzt und gelebt werden kann. Mhm. Wenn also beispielsweise eine Möglichkeit auf Eingliederungshilfe erstmal ein mega komplizierter Antrag ist und dann am Schluss sich aber auch noch in einem Stundenvolumen darstellt, mhm, dass es weder der Einrichtung hilft, noch dem Kind, mhm, hilft, noch den Eltern, mhm, hilft, dann ist das nicht befriedigend. Mhm.
Also da haben wir Reformbedarf, Verbesserungsbedarf, auch Verschlankungsbedarf.
Absolut, okay, absolut.
Daniel, danke für diese Einschätzung. Auch da möchte ich wieder einen Bogen schlagen. Menschen mit Behinderungen erleben immer wieder Stigmatisierung. Mhm. Aber auch Menschen bzw. Gruppen aus dem, und jetzt nehme ich mal die deutsche Abkürzung, mhm, aus dem LSBTTIQ-Spektrum, mhm, ja, fühlen sich nicht selten stigmatisiert. Vielleicht so eine Erklärung für all die, die uns jetzt zuhören, mit dieser Abkürzung ist gemeint, sind gemeint lesbische, schwule, Transgender, Intersexuelle, manchmal auch Transsexuelle, queere Menschen.
Und Bisexuelle.
Und Bisexuelle.
Das B, na, ich betone es ja deshalb so, falls uns jetzt auch Leute aus der Community zuhören. Das B ist kein stummer Laut in LSBTTIQ, ja, sondern recht. Die Bisexuellen dürfen ja nicht immer so, ja, untergehen.
Absolut, es steht auch hier mit drauf. Ich habe es falsch abgelesen. Ja.
Grüße an die Bis im Land. Ihr genau, werdet auch gehört.
Das muss jetzt rein an der Stelle. Aber zur Frage kommen, ich habe über die Stigmata gesprochen. Nimmst du das auch so wahr? Und in welcher Dimension kommt das rüber? Stigmatisierung für Menschen aus diesen Gruppen, sage ich mal, oder aus diesem Minderheitenbereich. Ja, ist begrifflich nicht ganz korrekt, aber vielleicht kannst du es ja ein bisschen differenzierter noch in der Frage darstellen. In der Antwort verzeihen.
Ja, ich bin dir total dankbar, weil wenn wir über die inklusive Gesellschaft reden, dann ist es für jemand wie mich, der einer Minderheit angehört, mhm, auch häufig angenehmer, ein Stück weit über mich selbst zu reden, mhm, als praktisch über andere.
Machen wir jetzt.
Auch wenn ich solidarisch denke, ja.
Ja. Klar.
Aber und zum Beispiel bei dem, was wir vorher hatten, mit dem, wie entwickeln wir uns als Demokratie.
Ja,
das ist ja schon ein harter Satz von Heiko Maas, dem, mhm, damaligen Justizminister, mhm, gewesen, zu sagen, der Paragraph 175 war ab dem ersten Tag des Grundgesetzes verfassungswidrig.
Mhm.
So. Sprich,
das ist für ein, unglaublich.
Ja, und das heißt, für einen großen Teil der Bevölkerung hat die Demokratie nicht die Versprechungen bereitgehalten wie für andere. Und mir ist es auch wichtig, das gerade auch anderen Minderheiten zu sagen, ja, diese Demokratie ist eine Reise. Und sie war beispielsweise gegenüber den Schwulen, andere Gruppen aus LSBTIQ hat man überhaupt nicht gesehen. Mhm. Ja. Sie war gegenüber den Schwulen grausam. Mhm. Sie war wirklich grausam. Mhm. Sie hat Karrieren beendet. Sie hat Suizide hervorgerufen. Mhm. Sie hat Ungerechtigkeiten en masse hervorgerufen. Mhm. Und erst 1994 ist der Paragraph 175 abgeschafft worden. Die Ehe für alle hat noch bis in unser Jahrzehnt, ins letzte Jahrzehnt gebraucht. Gut. Ja. Aber deshalb auch dort, es ist eine fortlaufende Emanzipationsbewegung und die inklusive Gesellschaft bedeutet auch hier Stigmatisierung zu überwinden. Und übrigens auch, das ist jetzt für mich eine super Chance, hier in diesem Podcast, den ihr macht, zu sein, ja, weil auch, dass die Gruppen untereinander sich nicht stigmatisieren. Mhm. Ich finde es beispielsweise schrecklich, ich finde es nicht nur schrecklich, ich finde es himmelschreiend fies und daneben, wie beispielsweise viele Behinderte innerhalb der LSBTTIQ-Community diskriminiert werden.
Ist das so wahr?
Ja, und das ist was ich so schrecklich finde. Ich finde Diskriminierung generell schrecklich, aber die Diskriminierung, die wirklich viele Körperbehinderte innerhalb der Community erleben, ganz, ganz schlimm. Und da sage ich auch, wir müssen es insgesamt als Gesellschaft überwinden, aber seid solidarisch, gerade wenn ihr Minderheiten angehört. Mhm.
Ja, interessanter Aspekt, war mir so gar nicht bewusst vertraut, regt mich zum Nachdenken an der Stelle. Daniel, das passt, glaube ich, jetzt auch zu diesen ganzen Überlegungen. Du bist ja auch Mitglied im Landesbeirat für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg. Die Mitgliedschaft dort ist sicherlich kein Zufall. Erzähl mal vielleicht ganz kurz in Stichworten, was bewirkt dieser Landesbeirat? Was wird da gemacht?
Also ich war Mitglied, ich bin es nicht mehr. Ich war es, ich war in meiner ersten Legislaturperiode LSBTTIQ-Sprecher auf meiner SPD-Fraktion. Das Amt hat mein Kollege Florian Wahl aus Böblingen übernommen, macht das ganz hervorragend und vertritt uns dann auch in dem Beirat. Der Beirat Akzeptanz und gleiche Rechte, übrigens sehr bewusst nicht Toleranz und gleiche Rechte, sondern Akzeptanz und gleiche Rechte.
Ja, ein Schritt weiter.
Absolut ist wichtig für die inklusive Gesellschaft. Wir akzeptieren uns, wir tolerieren uns nicht nur gegenseitig. Und hat einen Aktionsplan, der aufgelegt wurde, verfolgt, der vom Land aufgelegt wurde, aber war praktisch wie ein Begleitgremium, wo sich immer wieder die verschiedenen Ministerien, aber auch die verschiedenen Stellen, die verschiedenen Institutionen ausgetauscht haben. Mhm. Und was in Baden-Württemberg ein sehr großes Thema ist, also wenn wir jetzt über LSBTTIQ reden, dass man wird ja so geboren, man ist ja so.
So ist
Und das heißt, wenn man so geboren wird, dann wächst man so auf, vielleicht in Stuttgart, vielleicht in Mannheim, vielleicht aber auch irgendwo im ländlichen Raum. Und als ein großes Land müssen wir doch dafür sorgen, dass überall Jugendliche wissen, dass sie ihre Anknüpfungspunkte finden und dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind. Und da ist es beispielsweise gelungen, auch im ländlichen Raum Jugendgruppen einzurichten, beispielsweise für Transjugendliche, die dann gesagt haben, also hier gibt es ja auch für welche wie mich. Mhm. Und vielleicht jetzt nicht 70 oder 90, aber immerhin 7 oder 9. Mhm. Und dann können wir uns zusammensetzen. Ja. Und für die Eltern war es ein wichtiger
Ansatz. Ist man weg aus dem Isolatorischen
ganz klar. Ja, absolut. Und mir war das zum Beispiel, ich hab lange hier im Rhein-Neckar-Kreis im Plus-Vorstand gearbeitet. Plus war, wenn man so will, eine der ältesten LSBTTIQ Aktivistinnengruppen, Und da war es uns auch immer wichtig zu sagen, natürlich, wir haben mit Mannheim die Großstadt hier bei uns, aber die Jugendlichen kommen von überall her. Und da muss es überall Strukturen geben. Und ich weiß noch, wie hervorragend wir damals mit den Kreistagsfraktionen zusammengearbeitet haben. Jetzt muss ich einfach einen Namen erwähnen, obwohl es andere auch waren. Ja, also zum Beispiel mit Renate Schmidt hier auch aus Eppelheim, die sich besonders ins Zeug gelegt hatte, dass wir es geschafft haben, dass die Plus-Beratungsstrukturen auch für den Rhein-Neckar-Kreis gut finanziert sind. Das ist ganz entscheidend. Und das ist was, wo ich in meinem Bereich, wo ich auch übrigens als Jugendlicher Diskriminierungen und Stigmatisierungen erlebt habe und übrigens, um ehrlich zu sein, bis heute erlebe. Mhm. Ja, wenn ich nochmal mit meinem 14-jährigen Ich reden könnte, was ich gerne würde, ich glaube, wird jeder mal gerne nochmal mit seinem eigenen Teenager sprechen, dann könnte ich dem 14-jährigen Daniel nicht versprechen, dass er irgendwann ein Leben führt, wo er nicht mehr diskriminiert wird. Könnte ich nicht. Aber ich könnte ihm sagen, dass man so wie man ist, angenommen werden kann, dass man Menschen finden kann, die einen wertschätzen, die einen lieb haben und dass man seinen Weg gehen kann. Aber mir ist es trotzdem geblieben und darum ist mir so wichtig, dass wir die Strukturen überall im Land haben. Das war ist in dem Beirat ganz entscheidend.
Ja. Also Daniel, ich möchte nicht mit meinem 14-jährigen Ich sprechen, ohne dass wir blonde Gründe hätten. Aber ich will das Thema schon nochmal auf deine jetzige Funktion übertragen. Achtung, die Frage stelle ich ein bisschen zögernd, ob ich sie so stellen darf. Wirst du entscheiden, bzw. Antwort. Daniel, Politiker sein, MDL, Vizepräsident, das Landesparlament, wir hatten es schon nach außen vertreten, gleichzeitig schwul sein. Wie geht das? Selbstverständnis. Was erlebt man da? Vielleicht, ich habe vorhin ein bisschen zu wenig auf die Zeit geguckt. Vielleicht kriegen wir kürzere Köhler, okay. Ich auch Fragen und du Antworten hin.
Ich mache es ganz kurz. Man erlebt unheimlich viel blöde E-Mails. Man erlebt auch bis heute widerliche Kommentare. Aber man erlebt eben auch, dass man diesen Weg gegangen ist als Schwuler. Man erlebt beispielsweise, dass man die Sitzung als sitzungsleitender Präsident leitet, als Baden-Württemberg sich einstimmig zum Freiheitsraum für LSBTTIQ-Menschen erklärt hat.
Ja.
Das war für mich ein...
Wirklich einstimmig?
Einstimmig.
Hoppla.
Das war für mich ein... Es ist ein Podcast, wenn es ein Video wäre, würde man merken, dass ich gerade ein bisschen... Es war ein berührender Moment für mich, als alle Abgeordneten die Hand gehoben haben, dass wir jetzt Freiheitsraum für LSBTTIQ-Menschen sind.
Das ist ein echter Schritt, oder?
Das war ein Schritt, weil er auch hinterlegt war, wurde richtig gut ausgehandelt von den Abgeordneten der SPD, die hatten es initiiert, aber dann auch von den Grünen ganz stark, von der CDU ganz stark, FDP ganz stark, dass da auch richtig Aktionen hinten dran sind, wie man beispielsweise auch nochmal den Aktionsplan nochmal intensiviert.
Also war eine ehrliche Geschichte.
War eine ehrliche Geschichte und ein wichtiges Symbol, weil es ja genau in den Zeiten erfolgte, als sich beispielsweise in Polen Regionen für Nicht-LSBTTIQ-Regionen erklärt haben. Und da kam dieses Signal aus Baden-Württemberg ganz entscheidend, dass wir jetzt in Polen offensichtlich eine Situation haben. Wir sind ja alle noch ganz beglückt, dass die europäische Demokratie nochmal, also hier so ein deutliches Plusvotum bekommen hat.
Mal drauf gucken, wie sich's entwickelt.
Ich hoffe, wir sind optimistisch. Ich bin so optimistisch, denn in einem... Das gemeinsame Europa, das wir anstreben, das ist für mich auch ein Hoffnungszeichen für die Menschen, die eine inklusive Gesellschaft wollen.
Daniel, lass uns noch ganz kurz noch mal schnell beim Parlament bleiben, beim Landtagsabend, Vizepräsidenten, beim Politiker Daniel Born überhaupt. Was dürfen sich Gruppen, Minderheiten wie Behinderte, Minderheiten wie vorhin angesprochen, vom MDL, Daniel Born und Vizepräsidenten erhoffen?
Zwei Dinge und ich zitiere das immer gern mit zwei Songs. Für die schwulen Bewegung ist ganz relevant von Gloria Gaynor, I Will Survive. At first I was afraid. Mhm. Ja, aber aus der Angst, aus der Versteinerung heraus wächst das Bewusstsein, ich werde es schaffen, ich werde es überleben. Und das müssen wir aber heute koppeln mit dem Lied, das wir in den Fußballstadien singen. Mhm. You'll never walk alone. Mhm. Und das beides zusammengedacht, das möchte ich unterstützen. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, die zum Ergebnis kommen, ich pack das, ich kann das. Denn am Schluss ist es auch immer eine Aufgabe an jeden Einzelnen. Zu sich zu stehen, dazu zu stehen, auch welche Steine in einen Rucksack reingepackt wurden, trotzdem seinen Weg gehen zu können, aber nicht alleine, sondern in Solidarität. Und wenn Menschen merken, der Politiker Daniel Born steht für das persönliche I will survive plus für das solidarische You'll never walk alone. Und sie merken, mit dem Politiker Daniel Born können sie hier politische Ziele erreichen und finden Unterstützung. Dann bin ich stolz und froh, dass ich meine Arbeit machen darf.
Daniel, eigentlich war es ein Schlusswort mit politischen, fast, nee, ich habe ja noch was, mit fast poetischen Anklang, ja, mit einer, soll ich sagen, auch mit einer mit einem atmosphärischen Impuls, zumindest nehme ich jetzt hier in der Gesprächssituation wahr, vielleicht überträgt sich es nach außen, wir werden es hören. Ich habe eine Schlussfrage.
Ich finde euren Podcast so super, ich muss jetzt einfach mal sagen.
Ja, jetzt lass uns mal, ja, lass nein, mal du, noch, ja, danke ich für muss die, für kurz die Blumen, mal sagen, aber ja. Ich möchte noch eine Schlussfrage stellen. Mhm. Achtung, die ist, geht vielleicht in eine Richtung, wo du denkst, Mensch, das hat er sich jetzt bis zum Schluss aufgehoben, dieser Siegfried Köhler. Du merkst, mein Text, auf den ich gerade gucke, ist ein bisschen länger. Daniel, du bist Kurpfälzer. Trotzdem gefragt oder mal in Erinnerung gebracht. Berlin hatte mal einen regierenden Bürgermeister, Klaus Wowereit, der sagte nach seiner ersten gewonnenen Wahl, ich bin schwul und das ist gut so. War das aus deiner Sicht okay? Oder war es vielleicht schon wieder ein bisschen überzogen? Weil eigentlich ist es ja normal, schwul zu sein. War es vielleicht sogar ein bisschen zu sehr betont? Das mal so als Frage, aber ich verknüpfe gleich, mache eine Verknüpfungsfrage damit. Entschuldigung, nehmen wir mal an, die politischen Verhältnisse ändern sich in Baden-Württemberg. Daniel Born wird Ministerpräsident. Was wären deine ersten Worte nach der Wahl? Oh, jetzt habe ich dich.
Nein, also. Erwischt. Ich glaube, nein, es spricht durchaus für mich, da ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, Ministerpräsident zu werden. Insofern. Vielen Dank dafür. Ich glaube tatsächlich, meine ersten Worte wären vorwärts Baden-Württemberg. Ich glaube, unser Land hat immer den Fortschritt gelebt. Und dass wir diesen Fortschritt jetzt so gestalten, dass alle teilhaben können, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für uns alle. Zu Klaus Wowereit, ich feiere Klaus für das, was er für uns freigekämpft hat. Sein Mann war großartig, übrigens auch aus unserer Region. Mhm. Klaus ist großartig und wirklich, ich liebe beide. Es ist wunderbar, was sie gemacht haben. Ich wünsche mir, dass wir den zweiten Satz nicht mehr brauchen. Mhm. Ich wünsche mir, dass jede und jeder, egal wie man ist, sagen kann, ich bin so und nicht noch dazu anfügen muss. Und das ist auch gut so, weil wir als Gesellschaft wissen, es ist gut so, dass wir alle ganz verschieden sind. Zum Glück, das macht uns stark und gut.
Nach diesem Schlusswort traue ich mich wirklich, keine weitere Frage mehr zu stellen, aber eines schon, mein herzliches Dankeschön. Daniel, ich finde, wir haben ein ganz schön angeregtes, mein erster Eindruck, auch ganz schön in die Tiefe gehendes. Manchmal haben wir Gespräche gehabt, auch in die Anekdote. Und einen. Ich bedanke mich für den unglaublich offenen Daniel Born, der sich politisch positioniert hat, aber auch persönlich uneingeschränkt eingebracht hat. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Alles Gute für deine weitere Arbeit.
Vielen Dank.